Wenn man ein bisschen mehr Dividende haben will,
sagt den Leuten, dass sie hässlich sind, dass sie nicht gut riechen und dass sie nicht schön sind.
Mit diesem Kapital wurde aus dem Unternehmen auch noch eine Akquisitionsmaschinerie.
Und der Skandal ging hoch bis in die Politik.
Die folgenden Inhalte sind keine Anlageberatung. Kapitalanlagen bergen Risiken. Du entscheidest, in was du investierst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Asset Class, deinem Podcast über Wachstum und Werte. Ich bin Christian Viröhl und heute habe ich für dich das Business mit der Schönheit. Ein Unternehmen, das 1909 mit einem Patent für Haarfarbe begonnen hat und heute mit 30 Marken rund um Haircare, Make-up und Hautpflege über 40 Milliarden Euro Umsatz macht. Die fünftgrößte Börsenfirma der Eurozone, die globale Nummer 1 der Kosmetikbranche. Wir schauen auf L'Oréal, auf die Geschichten, das Geschäftsmodell, auf Irrungen und Innovationen. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit meiner Kollegin Katharina Brunsendorf, Head of Content hier bei Scalable Capital. Hallo Katharina, schön, dass du da bist.
Hi Christian, ich freue mich auch.
Katharina, heute Morgen hast du denn schon irgendetwas von L'Oréal mitgebracht, aufgetragen oder wie man das so schön sagt, appliziert?
Ja, natürlich habe ich ein bisschen appliziert heute Morgen im Gesicht, gerade für die Aufnahme nochmal etwas mehr und es ist gelandet auf den Wimpern, die bekannte und berühmte Mascara von Maybelline natürlich, einem Unternehmen, was zur L'Oréal-Gruppe gehört.
Ja, Maybelline kann ich auch hier in die Kamera halten, haben wir auch hier stehen, ist nämlich auch in der Puderausstattung hier bei uns im Studio. Ich habe heute Morgen die Anti-Age-Hydra-Creme von L'Oréal aufgetragen. Ja, die ist der Grund dafür, dass ich tatsächlich nicht nach 49 aussehe, sondern erst nach 48. Und ich mag ja dieses Geschäftsmodell Anti-Age. Das ist also ein Versprechen für die Zukunft. Du gibst heute Geld aus und alterst nicht, aber du wirst dieses Versprechen ja als Kunde niemals einklagen. Ich werde ja nicht in 30 Jahren zu L'Oréal gehen und sagen, hey, ich habe die ganzen Jahre immer eure Cremes gekauft, aber trotzdem habe ich Falten bekommen.
Werden wir wahrscheinlich nicht machen, aber wir werden uns heute nicht auf die Beauty-Tipps hier beschränken. Nicht, dass man schon Sorge irgendwie bekommt bei dem Intro. Gibt natürlich ja auch noch ganz viele andere Marken, ne Christian? Also ich zumindest benutze auch noch einiges anderes, aber man kommt überhaupt nicht dran vorbei, wenn man sich irgendwie im Beauty-Bereich bewegt und irgendwie sagt, etwas möchte ich doch dann eben für mich tun.
Ja, und man kommt eben auch an der Börse an der Firma nicht vorbei, denn L'Oréal ist eben eines der Schwergewichte im Eurostoxx 50 und dazu auch eine sehr, sehr erfolgreiche Story. Eine Story, die schon im 19. Jahrhundert ihren Anfang genommen hat, nämlich mit der Geburt des Unternehmensgründers Eugène Paul-Louis Schiller am 20. März 1881. Das war so, da ging es wirklich los. Und der hat ja auch schon früh losgelegt mit allem, was so mit Schönheit beziehungsweise der Optimierung des schönen Scheins angeht.
Genau, das stimmt. Und bevor wir darauf schauen, schauen wir nochmal so ein ganz bisschen auf seinen Weg. Man hat nicht ganz so viel gefunden, aber er ist eben als Sohn geboren von einer Konditorenfamilie, angeblich auch im Hinterzimmer im 6. Arrondissement in Paris. Und seine Kindheit war wohl auch stark geprägt von Arbeit, Mithilfe. Das haben ihn seine Eltern auch schon stark mitgegeben, ihn involviert. Ich habe auch wohl gelesen, so, ja, irgendwie sein Körper soll Spuren einer harten Kindheit auch gezeigt haben, so ein bisschen so ein Rundrücken. Er soll viel mit eingebunden worden sein. Auch neben dem Studium später hat er wirklich noch viel bei seinen Eltern in der Konditorei mitgearbeitet. Er selbst hat mal gesagt, das Leben bei uns war sehr rau und hart und in dieser Atmosphäre der Mühe und Arbeit wurde ich erzogen mit dem Beispiel der großen Arbeiter, die meine Eltern waren vor Augen. Also eben entsprechend die Arbeiter, seine Eltern ganz fleißig. Er selbst hat dann Chemie studiert am Institut für angewandte Chemie in Paris, hat mit einer preisgekrönten Promotion abgeschlossen, also auch wirklich eben entsprechend sich reingehängt. Später war er dann als Soldat im Ersten Weltkrieg auch beteiligt und ja, was kann man sonst noch zu ihm sagen? Er war zweimal verheiratet. Er hat eine Tochter, Liliane, aus erster Ehe. Da verstarb leider die Mutter schon, als Liliane 5 Jahre alt war, schon recht früh. Und ansonsten bis zu seinem Tod später in 1957 hat er auch L'Oréal geleitet. Also ist da wirklich aktiv lange gewesen. Und wenn man so drauf schaut, Schillers Erbe hinterlässt nicht nur das Unternehmen. 1987, also schon nach seinem Tod, hat seine Tochter Liliane gemeinsam mit ihrem Ehemann André Bettencourt die Bettencourt-Schüler-Stiftung gegründet. Und die setzen sich für biomedizinische Forschung, Kultur, soziale Projekte ein und haben sich da sozusagen, dass sie ihn etwas weiterleben lassen. So, um das als Kurzabriss schon mal zu seinem Leben. Was aber, glaube ich, auch nicht fehlen darf, Christian, da bin ich gespannt, was du jetzt noch erzählst, ist die Kritik, weil da stößt man ja auch ziemlich schnell drauf, wenn man sich mit Eugène beschäftigt.
Ja, das ist ja ein grundsätzliches Thema. Wenn du über ein europäisches Unternehmen sprichst, das vor dem Zweiten Weltkrieg schon existiert hat, so wie L'Oréal, auf die Geschichte gehen wir gleich ein, dann hast du immer irgendwie die Frage nach braunen Flecken auf der ansonsten vielleicht weißen Weste. Also sprich, wie hat sich das Unternehmen während des Zweiten Weltkriegs, während der Nazi-Zeit positioniert, verhalten und wie haben sich die Gründer, die Manager damals positioniert? Und da muss man bei Schiller sagen, auch um das gleich mal am Anfang zu klären. Also er war mindestens ein Opportunist. Es gibt eine ganze Reihe von Quellen, die ihn auch in ein nicht nur bräunlich schimmerndes Licht rücken. Ja. Wir wollen nicht vergessen, Frankreich war im Zweiten Weltkrieg von den Deutschen besetzt. Es gab das Kollaborationsregime von Maréchal Pétain. Und es gibt zumindest einige glaubwürdige Quellen, die auch Schiller eine gewisse ideologische Nähe dort nahelegen. Also beispielsweise hat er ein Buch geschrieben, La Révolution de l'Économie, und darin schreibt er unter anderem, wir haben weder die Glaubensstärke des Nationalsozialismus hier in Frankreich gehabt, noch den Antrieb eines Hitler. Ja, das sind also schon Statements, die man dann auch bei L'Oréal später natürlich kritisch hinterfragt hat, die natürlich auch kritisch hinterfragt wurden nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, ja, nach dieser Befreiung, genauso wie eine ganze Reihe von Verbindungen, die Schiller damals in dieser Zeit hatte, unter anderem zu einer rechtsextremen Gruppe namens La Cagoule, wo er nun doch mit einigen Kollaborateuren zusammenstand, die er dann später auch teilweise in seinem Unternehmen einstellte. Und er hatte dann nach dem Ende des Krieges durchaus mal das Problem, vielleicht als Kollaborateur eingestuft zu werden, was ja eine immense Einschränkung seiner unternehmerischen Tätigkeit bedeutet hatte. Aber er hat tatsächlich einen Entlastungszeugen gefunden, einen langjährigen Freund namens François Mitterrand. Der wurde 1981 dann Président de la République in Frankreich, hat zwei volle Amtszeiten damals amtiert, unter anderem auch während der deutschen Vereinigung. Der wird uns noch mehrfach begegnen. Und dieser Mitterrand war selber so ein bisschen im Geruch. Naja, hat er vielleicht zumindest zu Anfang der Kollaboration mit diesen rechtsextremen Gruppen auch paktiert, aber er stand dann hinterher doch mit recht weißer Weste da und hat Schiller entlastet, was für ihn ein ganz, ganz wichtiger Fortschritt war. Übrigens dann nicht nur für ihn, sondern auch für seinen späteren Schwiegersohn, der auch im Unternehmen arbeitete, André Bettencourt. Das heißt also, wenn wir schon mal so am Anfang die Person einordnen, haben wir schon eine ganze Reihe Namen, die uns jetzt auch weiter begegnen werden, wenn wir über das Unternehmen sprechen, nämlich nicht nur Schiller selber, sondern, du hast erwähnt, seine Tochter Liliane, die ja dann als Erbin des Ganzen auch noch eine sehr große Bedeutung hatte, nicht nur, als es darum ging, das Wachstum des Unternehmens zu beschleunigen, auch mit dem Börsengang, sondern auch mit einigen Skandalen, die ja dann hinterher auch in der Bunden beispielsweise hier in Deutschland sehr ausgebreitet wurden. Und wir haben André Bettencourt, den Schwiegersohn, sehr wichtige Person, und dazu François Mitterrand, der an der einen oder anderen Stelle auch nochmal auftauchen wird. Also, das Personen-Setup ist geklärt. Jetzt können wir mal wirklich auf das unternehmerische Thema gehen. Nämlich, was steckt eigentlich hinter L'Oréal? Was war die Gründungsidee des Unternehmens? Oder noch einfacher, was war das erste Produkt?
Das erste Produkt, das waren Haarfärbemittel. Und er hat sich an der Sorbonne, wo er studiert hat, wirklich der Forschung gewidmet. Er ist da richtig rein, hat gesagt, da seine Leidenschaft entdeckt und wollte eben auch entsprechend was Neues aufstellen, wurde da auch unterstützt von seinem Professor. Und er ist dann 1905 an der Stelle in den Laboren der Pharmacie Centrale de France angetreten und hat da das Ganze nochmal eben verstärkt. Und da ist ihm aufgefallen, okay, irgendwie fehlt da noch so der richtige Stoff, etwas, was dann auch wirklich gut anwendbar ist, was auch nicht so belastet die Kopfhaut, die Haare und so weiter und so fort. Das, was damals da am Markt war, das war ihm einfach noch nicht so das Richtige. Und er hat einen synthetischen Farbstoff entwickelt, mit dem auch ein natürlicherer Effekt erzielt werden konnte. Der war nicht so ganz neu. Da geht es um den Stoff PPD. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. P-Phenylendamin. Und das wurde auch schon bei Agfa in der Forschung, eben Agfa kennt man ja als Unternehmen, früher zumindest nochmal häufiger, wo man nochmal die Filme in die Kameras reingelegt hat. Genau. Die haben eben auch sozusagen den Farbstoff genommen, um die Filme sozusagen mit dann rauszubringen. Genau, und das Haarfärbemittel, was er dann eben entsprechend entwickelt hat, das war schon da, war nicht mehr sozusagen so aggressiv, weil da waren vorher teilweise Metallsalze drin, also das stelle ich mir irgendwie super unangenehm auf der Kopfhaut vor. Und er ließ sich dann die Formel dann auch ganz schnell patentieren und sagte, das ist absolut sicher, ist ein Top-Mittel. Und ja, das war dann am Ende die Grundlage für die spätere Unternehmensgründung oder beziehungsweise für die direkte Unternehmensgründung. Er hat gar nicht lange gezögert. Er hat geforscht, hat gesagt, ich habe hier was und das muss irgendwie raus in die Welt. Aber Christian, wie hat er das denn jetzt unter die Leute gebracht?
Ja, also nochmal zur Erinnerung, wo bewegen wir uns hier auf der Zeitachse? Wir bewegen uns im Jahr 1909, wo er dann das Unternehmen endgültig gegründet hat. Da hatte er bereits das Patent. Er war zu diesem Zeitpunkt also noch keine 30 Jahre alt. Also im besten Start-up-Entrepreneur-Alter eigentlich. Und da hat er losgelegt und zwar nicht mit großartig Venture Capital und dann erstmal die Firma aufgebaut, ja, Rollout, das ging damals nicht, da gab es damals leider nicht die Kultur für, sondern er musste wirklich schauen, also mit wenig Geld die Firma gründen, er hatte einen wunderschönen Namen dafür, La Société Française de Teinture Inoffensive pour Cheveux, also die französische Gesellschaft für unbedenkliche Haarfärbemittel.
Ich bin gerade froh, dass du das ausgesprochen hast.
Die Franzosen machen das sowieso sehr gerne. Das ist, bei diesen alten Unternehmen gibt es immer noch diese Société und teilweise dann sehr, sehr lang Namen dahinter. Ja, also zum Beispiel La Société de Bains et de Mer de Monaco. Ja, das ist also die Gesellschaft, der in Monaco einige Liegenschaften und Hotels gehören, wo der monegassische Staat dann tatsächlich auch der Mehrheitsaktionär ist. LVMH hat übrigens da auch 5%. Könnt ihr euch auch dran beteiligen. Stückchen Monaco kann man auch kaufen. Aber ja, das ist so dieser klassische alte Name. Naja, und er musste halt irgendwie loslegen, so graswurzelmäßig. Und das hat er eben gemacht, indem er dorthin gegangen ist, wo die Haare gefärbt wurden. Nämlich abends nach der Arbeit an der Sorbonne zu den Pariser Friseuren gegangen, um seine Flaschen anzubieten, um das vorzuführen. Und er war eigentlich auch schon ein guter Networker. International Networking kennen wir heute auch. Ist eine wahnsinnig wichtige Voraussetzung, um ein Scale-Up-Business hinzukriegen. Ja, damals hat er sich einen Kontakt aufgebaut zu einem österreichischen Friseur mit dem schönen Vornamen Adolf. Ja, Adolf Nevsker. Den hat er in Paris kennengelernt und mit dem hat er ab 1912 dann angefangen, diese Produkte in den Markt zu bringen und damit hatte er gleichzeitig auch schon die Expansion nach Österreich. Und ja, wenn du dann auch diese Mund-zu-Mund-Propaganda in dieser, heute würde man sagen, B2B-Community hast zwischen den Friseuren, dann hast du einen ganz guten Ansatzpunkt, auch weitere Produkte daraus abzuleiten, denn er hat dadurch natürlich auch erfahren, ja, was brauchen die denn eigentlich? Wie kann man die Produkte verbessern? Und dann kam eigentlich die Praxis aus der Vertriebserfahrung, die auf die Forschung und auf das Produkt-Know-how auf seiner Seite traf. Und dadurch hat er es geschafft, dann relativ bald auch weitere Produkte in Umlauf zu bringen.
Ja, und gerade beim Haarfärbemittel auch nochmal ergänzt, spielt ihm natürlich auch nochmal mit rein die Zeit. Die Zeit, die Damen wollten gerne eben die hellen Haare haben, eine andere Haarfarbe. Man wollte sozusagen da reingehen, aber es war eben einfach nicht so kompatibel und eben nicht so bequem. Und deshalb ist es natürlich so, wenn man auf den Look geachtet hat, passte das natürlich dazu, wenn man dann sagen konnte, okay, jetzt hier haben wir was für euch. Es macht mehr Spaß, es ist sicherer, fühlt sich viel, viel besser an. Da konnten die Friseure natürlich eben auch entsprechend gut mit werben.
Und diese Frisur, die damals wohl sehr beliebt war, die so ein bisschen aussah wie ein Heiligenschein, die L'Oréal genannt wurde. Und ja, da sind wir dann auch bei dem Produktnamen, den er sich dann überlegt hat, nämlich L'Oréal. Und sein erster Werbeslogan, er hat sehr frühzeitig mit Slogans gearbeitet, war dann L'Oréal verleiht dem Haar Farbe und Kraft. Also ich versuch's nochmal auf Französisch und weiß genau, dass irgendjemand mich wieder korrigieren wird. L'Oréal rendant cheveux leur couleur et leur vigneur.
Das hört sich einfach immer so traumhaft an.
Auf Französisch klingt das alles viel besser. Es klingt irgendwie so ein bisschen so nach
Singsang.
Ja, es klingt so ein bisschen so nach Côte d'Azur, nach Sommer und gar nicht so nach diesem harten unternehmerischen Business, was man ja auch nicht vergessen darf. Er hat 1909 angefangen, dann kam erstmal ein Krieg dazwischen, ja. Der Erste Weltkrieg, aber er hat es wirklich geschafft, das Unternehmen durch diese Phase hindurchzuführen, denn auch in diesen Zeiten, das kleine Glück für zwischendurch, wurden sich die Haare gemacht und Menschen haben darauf geachtet, wenn sie die Möglichkeit hatten, sich ein bisschen Ablenkung zu holen in diesen schlimmen Zeiten.
Das kann ich mir total gut vorstellen. Es gibt ja heute noch, dass man das sehen kann, diesen Lipstick-Index, dass eben in Zeiten, wo es dann vielleicht nicht ganz so gut geht, dass gerade so Luxus oder eben auch Beauty-Sachen dann doch nochmal besser laufen. Und also ich kann es verstehen, wenn es mir morgens nicht so gut geht, lege ich auch gerne nochmal eine Lage drüber.
Ja, und dann kamen diese 20er Jahre, in der ja der Hedonismus in Europa generell ein ganz großes Thema war, Menschen nach dieser traumatischen Erfahrung des Krieges umso mehr Wert gelegt haben auf das Äußere, auf das Schöne. Und das spielte ihm natürlich in die Hände, weil auch plötzlich nochmal die Nachfrage eine ganz andere war. Seine Forschung hatte neue Ergebnisse gebracht. Es gab noch mehr Haarfarbe. 1929 gab es Imedia, das erste Schnellfärbemittel. Und 1933 gab es dann ein spezielles Shampoo, das Dopal, später Dopp zum Haare waschen. Vorher hat man die Haare wohl mit Seife gewaschen. Jedenfalls war das irgendwie nicht so gut, weil es die Haare stumpf machte. Auch das wieder dann so ein Fortschritt. Da kam man dann schon stärker in die Pflege rein. Und 1935, kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, dann Ombre solaire. Der erste Sonnenschutz, wobei er fand ja eigentlich diese Sache mit dem Sommersonneurlaub gar nicht so gut, weil ne, wenn die Menschen zu viel Urlaub machen,
können sie nicht
produktiv sein. Aber er zumindest war sehr produktiv, insbesondere was dann auch den Rollout seiner Produkte anging. Er hat ja, und damit sind wir eigentlich bei einem Thema, was für L'Oréal heute noch sehr, sehr relevant ist, was mit zur DNA des Konzerns gehört. Einige Innovationen, nicht nur in der Chemie, sondern auch in der Werbung.
Genau, ich würde nochmal so einen ganz kurzen Sprung auf den Vertrieb. Wie vertreibt denn überhaupt L'Oréal heute Produkte? Weil du hast es im Intro auch gesagt, sie haben über 30 Marken. Es ist wirklich ein großes Konglomerat geworden. Marken wie Ombre Solaire, das kennt man immer noch, also schon was wirklich gegriffen hat. Aber sie sind heute ja auch wirklich vielfältig unterwegs, nicht nur eben mit Produkten unter dem Namen L'Oréal Paris. Sie haben zwar einen eigenen E-Shop, wo sie dann Marken wie Kiehl's vertreiben, sie sind aber über die Drogerie, über Shops wie Douglas, die E-Apotheke dann vertreten. Amazon, aber auch über Apotheken und natürlich eben noch im professionellen Bereich, den Friseursalons, sind sie auch treu geblieben. Also eben gerade diese Haarprodukte bekommt man im professionellen Bereich, aber eben entsprechend auch für zu Hause. Und lass uns auf das Thema Werbung und Marketing schauen.
Ja, also man kennt das ja heute bei L'Oréal, dass sie unglaublich präsent sind in der Werbung, im Internet natürlich, aber klar auch nach wie vor im linearen Fernsehen, falls du sowas noch guckst, ja, da sieht man immer noch die Spots und natürlich ist es ein Markenartikler, auf die Marken, die dahinter stehen und wo die überhaupt herkommen, wie man dazu gekommen ist, gehen wir natürlich auch ein, weil das sind natürlich auch nochmal Unternehmensstories, es sind teilweise Börsenstories, aber wir sehen einfach, dass Schüller schon sehr frühzeitig auch ein Pionier der Werbung war. Also beispielsweise hat er ja schon im Ersten Weltkrieg, also in den 1910er Jahren, seine Produkte nicht nur mit damaligen Prominenten beworben, sondern auch Radiospots gehabt. Und zwar Radiospots, nicht nur einfach, hier gibt es jetzt ein Haarfarbemittel, sondern in der Form, wie man sie heute noch kennt, so richtig mit einem Jingle, teilweise auch eingesungenen Slogans.
Schöne Idee und da hat er den Puls sozusagen oder den Finger an der richtigen Zeit gehabt und sagte, okay, hier gehe ich rein, das hören die Menschen, da haben die Leute alle Zugriff drauf, weil ja viele am Radio. Aber was hat er auch noch gemacht? Er hat großflächig Plakate an Häuserwänden aufgehängt und immer wieder so seiner Idee, was hat ihn da angetrieben bei der Werbung, sagt den Leuten, dass sie hässlich sind, dass sie nicht gut riechen und dass sie nicht schön sind. Klingt jetzt erstmal gar nicht so verlockend, aber irgendwie scheint er das ja gut gemacht zu haben. Er hat nämlich zum Beispiel auch einen Werbespot drehen lassen mit Rudolphe, einem Schuljungen, an dem die Mädchen so geschnuppert haben, weil er so gut roch. Haben sie gedacht, ah, okay, der riecht gut. War damit auch einer der ersten, der sozusagen ein Kind richtig zu einer Werbefigur hat machen lassen. Und dass sie dort halt eben entsprechend das eben auch gesehen haben.
Ja, oder in den 1930er Jahren schon Sponsored Events, wie man heute sagt. Also es gab damals diese Singwettbewerbe, Radio Crochet nannte sich das in Frankreich. Und da hat er gedacht, ach, muss man die jetzt wirklich sponsern? Ach, das kostet vielleicht zu viel Geld. Man macht einfach mal einen eigenen Singwettbewerb und hat dann diesen Wettbewerb ins Leben gerufen und bei der Gelegenheit seine Marken präsentiert und für die Zuschauerinnen und Zuschauer gab es dann entsprechend Pröbchen und dann konnten sie einen speziell gebrandeten Song auch nochmal hören und der war dann mit, dann konnte man mit als Sieger wählen. Also wirklich Product Placement, wohlgemerkt, in den 1940er, 50er Jahren, Werbeformen, die damals revolutionär waren, die heute für uns gang und gäbe sind, aber da sieht man einfach diese Innovation im Marketing, die hat man dort bei L'Oréal von Anfang an in der DNA. Und dann gab es auch noch eine Kundenzeitschrift.
Votre Beauté.
Ja. Da ist, also irgendwie habe ich jetzt nicht rausfinden können, ob jetzt die Zeitschrift wirklich von L'Oréal gegründet wurde oder ob man sich die zumindest für eine Karenzzeit mal so den Anschein gewahrt hat, dass sie unabhängig sein sollte und man hat dann nur so ein bisschen Sponsoring reingegeben. Aber Fakt ist, dass man schon 1933 ein Schönheitsmagazin initiiert oder gesponsert hat und dieses Magazin ist dann auch tatsächlich über den Krieg erschienen und ja, dann nach dem Krieg hatte das Magazin Votre Beauté, also wohlgemerkt eine Frauenzeitschrift zu Schönheitsthemen, einen ganz besonderen Chefredakteur.
François Mitterrand. Aber nicht nur den besonderen Chefredakteur, es hatte sich auch noch was anderes gewechselt. Die Auflage ist wahnsinnig gestiegen und vor dem Krieg war das Magazin eben in Friseursalons verfügbar. Das heißt, der Fokus lag eben auch auf Haarthemen. Nach dem Krieg hat man dann sozusagen das Ganze umbenannt und entsprechend auch in Beauté, Coiffeur et Mode umbenannt, um auch breitere Themen abzudecken. Und das finde ich so begeisternd an Schiller, dass er halt eben nicht nur der Forscher, der Chemiker war, der Innovateur, sondern dass er eben auch den Blick dafür hatte oder das eben auch zugelassen hat, dass man auf andere Sachen nochmal drauf schaut und sagt, okay, wo bekomme ich denn meine Zielgruppen überhaupt her? Also Marketing-Mix-mäßig, 1A Sahne, hat das schon Spaß gemacht beim ganzen Lesen und auch beim Recherchieren. Und einen großen Schritt, wenn wir über das Thema Marketing sprechen oder wo eben auch viel passiert ist, ist dann die Einführung der Haarfärbe-Kolorationsserie Préférence. Kennt man heute auch noch. Findet man immer gut auf Augenhöhe in den Regalen. Dafür muss man nicht runtergehen. Das sind die guten Preise in der
Mitte. Platzierung im Handel, auch ganz wichtig.
Platzierung im Handel, Macht im Handel ist auf jeden Fall ein super spannendes Thema nochmal. 1970 war das und mit der Einführung wurde auch der Slogan, weil ich es mir wert bin, eingeführt.
Den wir heute noch kennen.
Den kennen wir heute noch.
Der ist immer mal ein bisschen umgedreht, ja, genau. Weil du es dir wert bist, weil wir es uns wert sind. Ja, aber auch dieses, das, also 1970, da war ja schon nach dem Zweiten Weltkrieg einiges an Zeit vergangen, ja, aber da waren ja zunächst diese ganzen Aufbaujahre, die waren mühsam, aber wenn man es dann geschafft hatte, dann wollte man sich ja auch mal was gönnen. Und das war dann eben nicht immer nur ein Urlaub, sondern dann sind es halt auch eben solche Themen, dass man mehr auf sich selbst achtet, Self-Care und wenn es nur dadurch ist, dass man Produkte von L'Oréal kauft. Also damit hat er ein Lebensgefühl damals getroffen und dieses Lebensgefühl ist ja auch, wenn wir heute einfach schauen, was es so an diesem ganzen Trend Selbstoptimierung gibt, wie viel Bücher, wie viel Podcasts, wie viel Gedanken, Produkte es dazu geben, das war schon damals sehr revolutionär, sehr avantgardistisch und das passt aber immer noch in die Zeit. Marketing, das zeitlos ist, das ist eigentlich eine super Sache, ne?
Ja, aber warum hat er es auch geschafft? Du hattest ja gesagt, er hat schon früh nicht nur mit Modellen gearbeitet und gesagt, die hingestellt, für die Darstellung der Produkte genutzt, sondern eben auch Prominente. Und das ist ja was, wofür man L'Oréal auch heute noch kennt. Ich meine mich zu erinnern, dass es letztes Jahr gewesen ist, wo sie ja auch sogar in Paris auf der Fashion Week eine wahnsinnig große Fashion Show gemacht haben mit unglaublich vielen Prominenten. Und wenn man auch auf die MarkenbotschafterInnen guckt, also es sind ja auch beide Geschlechter hauptsächlich, aber Frauen dabei, dann sind es natürlich Andy McDowell, Linda Evangelista oder eben aber auch die noch ganz junge Tulane Blondeau, die schon mit 16 Jahren eben auch eines der Gesichter wurde von L'Oréal. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Ich habe sie ehrlich gesagt vorher einmal googeln müssen. Wahrscheinlich bin ich jetzt auch schon zu alt. Aber es wurde mal von der Vogue Teens oder Vogue Kids zu dem schönsten Mädchenmodel mal gekürt und ist ein wahnsinnig erfolgreiches Model mit 7 Millionen Followern auf Instagram. Unglaublich schöne junge Frau und passt natürlich eben entsprechend in dieses Bild. Und das ist es eben. Man schaut sich diese Person an und sagt, okay, die stehen dann auch für den Lifestyle, für das Aufsehen, was dann eben auch L'Oréal rüberbringen möchte, was sie aber auch über die Jahre dann weiter fortgefahren haben mit dem sozusagen Vortragen des Unternehmens, dass eben eine viel größere Breite drin ist, dass verschiedene Werte, verschiedene Hintergründe, weil Schönheit ist ja nicht nur ein Typ, Schönheit kann eben entsprechend breit sein und das versuchen sie auch über die Markengesichter mit abzudecken.
Na, ich kriege das leider nicht mehr so mit, was in der Modelszene so läuft, weil ich habe den Friseur gewechselt und beim jetzigen Friseur gibt's halt keine Bunte und keine Gala, die da rumliegt. Ja? Und deswegen habe ich da also wirklich ein ernsthaftes Informationsdefizit. Aber was L'Oréal an solchen Flagship-Events macht, wie zur Fashion Week und zu großen Modeschauen, wie man sich da, obwohl man ja selbst keine Modemarke ist, sich so reinzwängt mit großartigen Events. Das lese ich natürlich von L'Oréal selbst, denn ich bin L'Oréal-Aktionär und wenn man dort registriert ist, kriegt man auch so ein etwas dünnes Magazin, ich glaube zweimal im Jahr, wo
sogar
dann genau,
das kommt noch per Print
und das sind dann nicht nur immer diese Daten, Zahlen, Fakten, sondern das sind auch die Events, auf die sie besonders stolz sind und das ist natürlich auch ganz schön, sowas als Aktionär zu sehen. Was wir jetzt aus diesen Themen, die wir gerade besprochen haben, auf jeden Fall mitnehmen können, viel von dem, wie wir L'Oréal heute wahrnehmen, also sowohl bei den Produkten als auch beim Markenauftritt, das lässt sich wirklich zurückverfolgen. Bis zum Gründer, viel davon steckte halt schon in seiner Persönlichkeit. Du hast es gesagt, diese beiden Themen. Einerseits diese Innovation bei den chemischen Verfahren, bei den Prozessen, bei den Produkten. Andererseits dieses Gespür für den Markt und für Vertrieb und für Platzierung auch mal was Neues wagen. Und insofern ist es schon wichtig, diese Person auch einmal entsprechend zu würdigen. Wobei er ja auch dann sehr, sehr lange als Chef seines Unternehmens aktiv war, nämlich tatsächlich bis zu seinem Tod am 23. August 1957. Und dann kommen wir zum nächsten Namen, den wir einmal kurz schon angesprochen hatten, nämlich Liliane Bettencourt, geboren 1922 in Paris. Seine einzige Tochter, du hast schon erwähnt, ihre Mutter ist sehr, sehr früh gestorben und sie wurde dann ja im Grunde von Anfang an auf dieses Leben als Erbin eines Unternehmens, auch wenn noch nicht absehbar war, was es mal für ein Riesenkonzern werden sollte, vorbereitet. Denn Schiller war, so kann man lesen, nicht nur ein strenger Vater, sondern auch ein Vater, der die Mitarbeit der Tochter im Unternehmen unbedingt wollte.
Genau, und deshalb durfte sie dann auch schon mit 15 Jahren Praktikum im Unternehmen machen, das wohl inkognito, damit man sie sozusagen nicht erkannt. Und hat sie dann sich einiges angeguckt und gelernt. Sie mischte Kosmetikprodukte, etikettierte Shampooflaschen und lernte so das Unternehmen von der Pike auf kennen, was ja auch wichtig ist, um Prozesse überhaupt mal zu verstehen. Finde ich auch vor allen Dingen gut, dass er das eben mitgegeben hat und nicht einfach gesagt hat, hier ist meine Tochter, bitte zeigt ihr mal die schöne Welt, sondern sie hat wirklich mal auch die Prozesse von unten gesehen. Und dann aber mit 20 erkrankte Liliane an Tuberkulose und ist dann zur Kur in die Schweizer Klinik gegangen. Und dort hat sie dann auch ihren zukünftigen Mann kennengelernt, den André Bettencourt. Du hast ihn vorhin schon erwähnt, französischer Politiker, zu dem auch ihr Vater schon Kontakt hatte. Und da erkennt man halt eben diese Vernetzung. Herr Schiller ist ja schon auch sehr gut vernetzt gewesen in Paris, in der Politik, mit den verschiedensten Menschen. Das zog sich dann durch. Liliane ist in dieser Welt aufgewachsen, in diesem sozusagen Vernetztsein. Man kennt sich und Beziehungen herstellen. Und die Beziehung, die wurde dann auch gestärkt. Der Vater fand es gut, die politischen Kreise, es hat das alles unterstützt. Und 1950 haben sie dann auch geheiratet. Und ich glaube, du hast es vorhin schon erwähnt, aber in den 30er Jahren hatten ja auch eben Schiller und Bettencourt Kontakt durch diesen gemeinsame Gruppe La Cagoule. Das heißt also dort auch schon eben ein Teil der gemeinsamen
Weltanschaulich war man auf einer Linie und war dann natürlich nach dem Ende des Krieges auch entsprechend opportunistisch, hat weitergemacht. Und aber der Frontmann blieb immer Schiller. Bettencourt arbeitete im Unternehmen anders als seine Frau. Sie hat nicht im Unternehmen gearbeitet und sie ist nach dem Tod des Vaters auch nicht ins Management eingezogen.
Nee, sie ist nicht ins Management eingezogen. CEO wurde Schillers langjähriger Vertrauter François Dalle oder Dalle.
Dalle.
Also das Französische liegt mir wirklich überhaupt nicht. Ich weiß schon, warum ich das mal abgewählt
habe. Ich habe keinen Accent aigu auf ihm gefunden. Deswegen würde ich sagen, wir nennen ihn François Dalle. Aber du hast vielleicht irgendwelche Vorschläge, wie wir es besser machen könnten.
Sehr gut. Die Vorschläge dann bitte nur für Christian, weil ich weiß, ich werde hier auf voller Länge versagen. Deshalb, 1942 ist Dalle dann eben in die Position des Unternehmenslenkers reingegangen, auch auf Empfehlung von André Bettencourt hin, der eben da im Hintergrund wohl auch ganz schön viele Fäden mitgezogen hat. Und der ist dann 1957 auch Präsident und Direktor General geworden. Die Position hatte er bis 84 dann auch inne. Und da muss man noch mal ganz kurz drauf schauen. Wenn man dann sieht, von Gründung 1909 bis 84 hatte L'Oréal gerade mal 2 CEOs, beziehungsweise 2 Chefs.
In 75 Jahren, das ist wirklich eine überragende Kontinuität. Ja, und das ist vielleicht auch ein Grund dafür, warum die Unternehmensentwicklung bis dahin so aus einem Guss war. Ja, du hast schon gesagt, also Liliane ist nicht ins Management gegangen, sie war nicht operativ tätig, aber als Alleinerbin zog sie im Verwaltungsrat natürlich die Fäden und hat dort mit François Dalle zusammengearbeitet und dann 1963 einen wirklichen Meilenstein erreicht, denn sie hat ganz entscheidend den Börsengang des Unternehmens vorangetrieben, was ja wirklich eine Zeitenwende, ein Paradigmenwechsel war vom Familienunternehmen durchaus stark gewachsen, dann zu einer Gesellschaft, die sich der Allgemeinheit auch als Gesellschafter geöffnet hatte. Und das ist ein Kulturwechsel, bedeutete aber auch, durch das Kapital, was von außen reinkam, konnte L'Oréal in eine ganz andere Dimension wachsen. Bis dahin war man eben L'Oréal, eine Vertriebsmaschinerie, eine Innovationsmaschinerie. Aber jetzt, mit der Börsennotierung im Rücken, mit diesem Kapital, wurde aus dem Unternehmen auch noch eine Akquisitionsmaschinerie. Denn man hat jetzt nicht gesagt, oh, wir sammeln jetzt mal ein bisschen Geld ein und irgendwann kommt vielleicht mal so eine Gelegenheit und schauen wir uns das mal an. Nein, man hat sofort losgelegt. 1963 der Börsengang, 1964 die Übernahme von Lancôme und 1965 die Übernahme von Laboratoire Garnier. Also zwei Marken, die heute mindestens so bekannt sind wie der Name L'Oréal. Und also ich meine, gerade Lancôme ist ja nun auch ein Name mit einem nicht nur besonderen Klang, sondern auch einem besonderen ökonomischen Wert. Denn da kommen wir jetzt schon so ein bisschen auf das aktuelle Markenportfolio von L'Oréal, das ja sehr, sehr breit ist und aber einen Fokus in den letzten Jahren immer stärker auf hochwertige Produkte, Luxury Care oder wie immer man dieses Premium-Segment nennen möchte, gelegt hat.
Absolut. Und ich finde es total spannend, dass eben hier die Frau dahinter stand und vorangetrieben hat, dass es an die Börse geht. Quasi schon damals eine richtige Tradewife, könnte man sagen.
Ja, also wahrscheinlich wäre es mit dem Vater, mit dem alten Patriarchen auch nicht gegangen. Ja, also so einem alten Patron klar zu machen, hier, wir wollen jetzt die nächste Stufe gehen und dafür kommen jetzt externe Geldgeber rein. Da hätte er vielleicht noch gesagt, oh, Geld von außen ist gut, aber ja, aber die könnten dann auch mitreden. Das haben wir ja heute auch das Thema bei vielen Mittelständlern auch hier in Deutschland, großartigen inhabergeführten Unternehmen, die ja teilweise auch Milliarden Umsätze machen, dass die lieber mit ihren Hausbanken arbeiten oder lieber mit einem einzigen Private Equity Investor oder zweien, statt sich zu öffnen für den breiten Markt, für eine anonyme Masse an Mitaktionären. Aber das ist auch gerade in der damaligen Zeit, ja, dass Betancourt gesagt hat, hey, ich mach das, ich ziehe das durch, gemeinsam mit einem starken CEO. Und ja, divide et impera, ja, ich gebe diese Alleinherrschaft über das Unternehmen auf, hole externe rein. Das ist natürlich eine großartige Geschichte, insbesondere weil sie gesehen hat, okay, wo kann man denn das Unternehmen wirklich erweitern? Und da hat man eben dann solche Marken wie Lancôme, La Vie est Belle, ja,
ist ein wahnsinnig bekannter Duft,
ein ikonischer Duft, ja. L'Elixir ist, glaube ich, jetzt gerade
genau.
Und das ist ja heute sicherlich ein Leuchtturm.
Mit Julia Roberts als eben Gesicht von La Vie est Belle, also auch wirklich wieder da, schließt in der Kreis, wahnsinnig prominentes Gesicht, ein Gefühl, was irgendwie da mitgegeben wird. Aber eben L'Oréal hat ja auch noch weiter geschaut. Wir können nicht durch jede Akquisition durchgehen, weil ich glaube, dann sitzen wir noch in ein paar Stunden hier, wenn wir auf jede Marke schauen.
30 Marken sind es mittlerweile. Ein paar hat man selber gegründet, aber die meisten hat man tatsächlich gekauft. Aber komm, also die spannendsten Stories müssen wir jetzt machen.
Ja, also 1996 folgte Maybelline, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, also auch wirklich eben im Massenmarkt zu Hause. Ich glaube, in jeder Drogerie darf es absolut nicht fehlen und vor allen Dingen ja häufig auch eine Einstiegsmarke eben im niedrigeren Preissegment. Kiehl's kam dann auch als Marke 2000, nochmal wieder eben anderer Bereich, ein bisschen mehr Luxus, aber noch nicht absoluter Luxus. Und dann 2006 noch eine spannende Akquisition rund um The Body Shop. Kaufpreis 1 Milliarde US-Dollar. Und sie wollten halt stärker eben in diese Nachhaltigkeitssparte rein. Auch da wirklich bewusstes Aufstellen und reingehen durch eben diesen Zukauf. Christian, wie ist das?
Ja, also Anita Radek, die Gründerin von Body Shop, ja eigentlich eine Ikone der Nachhaltigkeitsbewegung. Aber das ist ja auch so eine schöne Idee, dass man mit so einer Übernahme dann sich auch neue Kundenkreise erschließt. Ja, aber es hat irgendwie nicht funktioniert zwischen L'Oréal und Body Shop. Also die Umsätze sind nicht so skaliert, wie man sich das vorgestellt hatte. Profitabilität hat auch irgendwie nicht hingehauen. Und dann hat man tatsächlich 11 Jahre später, 2017, einen Strich drunter gezogen und L'Oreal hat The Body Shop wieder verkauft an Brasilianer, an Natura und Co. Die waren übrigens auch mal hier in Deutschland handelbar, haben jetzt aber ihr globales Depository-Receipt-Programm zurückgezogen, gibt es jetzt nur noch in Brasilien, und die haben aber sowieso auch einige Baustellen. Die haben nämlich 2020 auch Avon Cosmetics gekauft, diesen Direktvertrieb mit den Kosmetikdamen, mit dem Köfferchen, was aber auch jetzt irgendwie nicht so wahnsinnig gut lief. Aber es gibt noch eine zweite Verbindungslinie zwischen Natura und Co. und L'Oreal, nämlich 2023 hat L'Oreal dann wieder was von denen gekauft, nämlich die Luxusmarke Aesop mit australischen Wurzeln, und da sollen sie dann 2,5 Milliarden Dollar auf den Tisch gelegt haben. Aber das zeigt dann auch, okay, man ist nach wie vor bereit, diese Fokusakquisitionen zu tätigen, wenn das wirklich in die Gesamtpositionierung, und das war eben über lange Zeit Luxus, hineinpasst.
Ja, Luxus ging es auch 2021 bei Valentino Beauty. Sie haben sich ja auch andere Marken, Ralph Lauren, sozusagen Pflegeprodukte und Parfums, da sind sie ja auch sozusagen mit aktiv, aber eben gerade noch gar nicht so lange her, 21 mit Valentino Beauty. Aber auch schon einen Ticken vorher, 2012, einen Sprung zurück, Urban Decay, eben auch wirklich moderne Kosmetik, nochmal tolle Marken, die eben auch eine breite Bekanntheit haben, und sie decken damit ja auch die verschiedensten Zielgruppen ab. Sie haben also irgendwie, haben sie irgendwo ihre Finger überall dran, so dass man gar nicht richtig drumherum kommt bei diesem Konzern. Und einfach immer wieder drauf zurückgreift und sich damit sozusagen ein schönes Portfolio, aber auch ein komplexes Portfolio aufgebaut haben von der Markenmasse, aber dennoch wieder passend in ihre Kategorien einsortiert.
Ja, und wenn du akquirierst, musst du natürlich auch integrieren. Und das haben sie eben von Anfang an ganz gut geschafft mit diesen zwei Fokus-Akquisitionen, damals Lancôme und Laboratoire Garnier, die sie als eigenständige Marken behalten haben, was auch ein guter Ansatz war, ja, wo sie aber gleichzeitig es geschafft haben, die von Anfang an in den Konzern zu integrieren. Das ist ihnen dann auch mit anderen gelungen. Wir können nicht über alles reden, beispielsweise mit Biotherm, die sie 1970 gekauft haben, ja, oder Matrix. Redken im professionellen Bereich, eine große Marke, 2002. Und wir haben ja andere Konsumgüterunternehmen, also insbesondere so im Food- und Beverage-Bereich wie eine Unilever, wie auch eine Nestlé, wo von Analystenseite häufig die Kritik kommt, ja, es sind zu viele Marken, die dann nicht straff geführt werden, die zu lokal sind, die nicht ausreichend skalieren. Hier leistet sich ein Konzern, durchaus auch als Weltmarktführer, haben gesagt, über 40 Milliarden Umsatz, 30 Marken, hat es aber geschafft, dass diese Marken im Großen und Ganzen, zumindest diejenigen, die tragen, ein eigenständiges Profil haben, und dass man nicht als Bauchladen erscheint, sondern dass die Marken untereinander sehr gut abgegangen sind.
Wir haben eben über Liliane Bettencourt gesprochen, und sie hat ja auch weiter noch eine tragende Rolle in der, ja, in der Fortführung des Unternehmens gespielt. Und vor allen Dingen, was ich dann eben spannend fand, es ist ja nicht nur Geld rausgeflossen, wir haben gerade über die Akquisition gesprochen, sondern ja auch einmal ein großer Teil reingekommen. Und dafür hat sie natürlich einen Teil ihrer Anteile abgegeben.
Ja, sie hat damals im Börsengang zunächst mal sich runter verwässern lassen. Das Unternehmen hatte dann auch die eine oder andere Kapitalerhöhung. Aber sie hat dann auch mal selber wirklich Aktien verkauft. Und zwar nicht, weil sie jetzt von dem Unternehmen nicht mehr überzeugt war, dass sie mit François Dall gemeinsam dann geschaffen und skaliert hatte, sondern weil sie Angst hatte vor einem alten Freund. 1974 in Frankreich war noch ein liberaler Präsident, Giscard d'Estaing. Ja, es gab eine große Nähe auch zu Helmut Schmidt, dann später Ende der 70er Jahre vor allem. Aber es zog schon deutlich auf, dass die Sozialisten in Frankreich eine führende Kraft werden könnten. Und die Sozialisten hatten damals ein wirklich straffes Programm. Da ging es um Verstaatlichung, da ging es um Enteignung. Ja, also in Frankreich war das immer schon so, ne? Sozialisten, Kommunisten, Trotzkisten, die waren alle recht eng beisammen. Wir sehen das ja auch heute noch, ja, wenn man so ein Mélenchon sich anschaut. Aber da hatte Betancourt es auch ein bisschen mit der Angst bekommen. Mit der Angst übrigens vor einem alten Freund. Denn François Mitterrand, der damals nach dem Krieg, naja, zumindest so vielleicht gewisse opportunistische Netzwerke in diese rechtsextreme Gruppe gehabt hat, war mittlerweile schon der Wortführer der französischen Sozialisten. Es war absehbar, er könnte Giscard bei den Wahlen aus dem Amt verdrängen. Naja, und dann dachte Betancourt, okay, also vielleicht mit Mitterrand, das wird man noch hinkriegen, aber da sind ja noch genügend andere Sozialisten und man hatte Angst um das Vermögen. Was hat sie also gemacht? Sie hat sich einen weißen Ritter sozusagen gesucht, ein Unternehmen, was dort einsteigt aus dem Ausland, und sozusagen ja dadurch einen Schutzschirm über L'Oréal hält und das am besten dann aus einem neutralen Staat, und das ist man in der Schweiz dann fündig geworden. Sprich, Liliane Betancourt hat fast die Hälfte der Anteile, die ihr noch verblieben waren, an Nestlé verkauft, die damals schon ein Riesenkoloss waren, sehr, sehr finanzstark. Ist aber nicht alles nur in Cash bezahlt worden, sondern sie hat damals dann auch 3% der Nestlé-Aktien erhalten. Also damit war so ein bisschen Schutz vor Verstaatlichung. Und übrigens hat das tatsächlich funktioniert, denn Mitterrand kam 1981 tatsächlich an die Macht. Ja, es wurden einige Schlüsselindustrien in Frankreich verstaatlicht, einige Banken, aber L'Oréal kam dann doch eben ungeschoren davon, und nach diesen ersten wilden Jahren hat man ja dann auch gemerkt, und gerade auch wir Deutsche, dass dieser Mitterrand dann eben doch nicht der rote Teufel war, sondern ein sehr, sehr verlässlicher Partner, unter dem Frankreich sich insgesamt sehr gut entwickelt hat.
Aber jetzt dann zwischen Nestlé und L'Oréal, das war ja so eher so ein defensive Intention des Aktiendeals, hat man sich ja eher so zurückgehalten, gab es dann ja trotzdem dann auch schon eine operative Zusammenarbeit. Also man hat dann, L'Oréal wurde dann halt durch Nestlé unterstützt, dass dann halt eben im breiten Handel, dass man weiter expandieren konnte, dass da eben einfach mal mehr passiert ist. Dann sind einfach wirklich zwei Größen zusammengekommen, die sich unterstützt haben. Und L'Oréal ganz klar den Fokus auf Beauty, Schönheit und eben da den Look, Kosmetik, Hautpflege, und Nestlé Know-how im Gesundheitsbereich und dermatologische Produkte wollten sie dann gemeinsam entwickeln und haben gegründet Galderma 1981 als Joint Venture. Und die Firma Galderma hat sich dann auf verschreibungspflichtige Medikamente spezialisiert, medizinische Hautpflege, ästhetische Medizin, und wuchs sozusagen auch dann zu einem Riesenplayer in über 80 Ländern heran. Also gar nicht mal so unerfolgreich zu dem Moment.
Ja, und 2014 hat man dann eine grundlegende Neuausrichtung dieses Verhältnisses zwischen L'Oréal und Nestlé und der Familienstiftung der Betancourt-Schüllers gefunden. Nestlé hat einen Teil der L'Oréal-Anteile an das Unternehmen zurückverkauft und hat im Gegenzug dann die vollständige Kontrolle über Galderma bekommen, war also quasi plötzlich dann der Nukleus einer neuen Nestlé-Sparte, nämlich Skin Health. Und Nestlé hatte ja immer auch dann unter Marc-Ulf Schneider, der ja von Fresenius gekommen war, so in der zweiten Hälfte der 2010er Jahre, diesen Traum, also man wolle sich gesünder aufstellen, man wollte mehr an dieser Schnittstelle zwischen Ernährung und Nahrungsmittelergänzung machen, und naja, da schien das irgendwie ganz gut zu passen, wenn man dann auch mit Galderma sowieso bei Gesundheit schon einen Fuß drin hat. Aber irgendwie sind sie damit dann doch nicht glücklich geworden, denn schon 5 Jahre später, 2019, wurde Galderma für 10 Milliarden Franken an ein internationales Investorenkonsortium weitergeleitet, an der Spitze damals EQT, die Private Equity Gesellschaft, die selbst börsennotiert ist, die du vielleicht aber auch kennst durch ihren Großaktionär, ihr Stammhaus, nämlich die Investor AB von der schwedischen Unternehmerfamilie Wallenberg. Die haben das zusammen mit Abu Dhabi Investment Authority rausgekauft. Das war natürlich für Nestlé auch eine schöne Sache. 10 Milliarden 2019, war mal wieder ordentlich Kohle da. Und ja, was macht Private Equity mit einem Unternehmen wie Galderma? Man skaliert es und bringt es irgendwann an die Börse. Und tatsächlich 2024 im Frühling ist Galderma in der Schweiz aufs Parkett gekommen und eine wahnsinnige Erfolgsstory geworden. Denn seit diesem IPO zu 53 Schweizer Franken ist der Kurs zeitweise auf 120 Franken gestiegen. Und naja, das ist momentan ein Börsenwert von rund 30 Milliarden Schweizer Franken für wohlgemerkt 4 Milliarden Umsatz. Ist also eine ordentliche Bewertung trotz der Profitabilität. Und man muss sagen, naja, Private Equity hat seit dem Rauskauf von Nestlé für 10 Milliarden bis heute da einen Verdreifacher hingelegt. Also mal wieder ein ganz gutes Beispiel für einen schönen Private Equity Deal, der nicht nur den Investoren viel gebracht hat, sondern das Unternehmen auch erfolgreich weiterentwickelt hat.
Absolut. Christian, was meinst du? Ist der Atem zu kurz gewesen von L'Oréal und Nestlé bei Galderma oder war es wahrscheinlich für die Marke der richtige Move?
Ich glaube, für die Marke war es der richtige Move. Es musste damals diese Verquickung von Nestlé und L'Oréal ein bisschen gelöst werden. Wir kommen ja auch gleich noch auf den Hintergrund dieses Bettencourt-Skandals. Das waren ja bewegte Zeiten. Das war sinnvoll. Galderma war halt einfach dann auch so mit ein Faustpfand, weil L'Oréal wollte ja nicht die ganze Liquidität oder sich auch noch verschulden, um dann dieses Business aufzunehmen. Und darüber hinaus darf man ja nicht vergessen, L'Oréal hat auch weiterhin ausreichend dermatologische Produkte. Aber man brauchte jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt diesen Medikamentenbereich. Insofern, also dass L'Oréal daraus gegangen ist, ist eine gute Geschichte. Dass Nestlé daraus gegangen ist, zeigt halt leider, dass diese Strategie, die man dann hatte, insbesondere unter Ulf-Marc Schneider, das Unternehmen, was ja eigentlich für nicht gerade gesunde Lebensmittel häufig steht, stärker Richtung Healthcare zu entwickeln, dass diese Strategie eben nicht funktioniert hat. Dass man da entweder hier einen ganz guten Deal noch gemacht hat, ja, aber das nicht unternehmerisch entwickeln kann, oder dass man an anderen Stellen schlichtweg Geld verbrannt hat. Ja, Nestlé hat sich ja dann an so einer Erdnusstherapiefirma beteiligt. Da haben sie 2 Jahre später den kompletten Kaufpreis schon abschreiben können. Wobei, also jetzt haben wir schon häufig über Nestlé gesprochen und wir merken, Katharina, Next Stop Nestlé wahrscheinlich. Aber lass uns zurückkommen zu Zusammenarbeit von Nestlé und L'Oréal. Da ist auch nicht alles glatt gelaufen.
Ja, genau. Also 2002 gab es dann das nächste Joint Venture INEOS. Da ging es dann um innovative Nahrungsergänzungsmittel, wo man sich eben Haut, Haare und Co. kümmern wollte. Hat man gesagt, alles klar, Know-how von Nestlé ist da, von L'Oréal. Wir packen das zusammen und das sollte doch sozusagen eben entsprechend funktionieren. Hat man zunächst in Frankreich losgelegt, ist dann auch in die anderen europäischen Länder gegangen. Man hat investiert, Außendienst, man ist da irgendwie wirklich aktiv gewesen, auch in Werbekampagnen gerade, weil da hat L'Oréal natürlich einiges an Know-how mitgebracht. Aber so richtig hat es dann eben nicht funktioniert. Und dann in 2014 hat man schon gesagt, so, wir beenden das lieber. Und Anfang 2015 wurde INEOS dann auch schon wieder eingestellt. Also da eben nochmal ein kurzer Versuch gewesen, aber wirklich mehr als Investition ist da am Ende.
Es funktioniert auch nicht alles, aber generell muss man sagen, also diese Beteiligung von Nestlé an L'Oréal war vor allem für Nestlé ein richtig gutes Geschäft. 2021 haben sie dann weitere Aktien verkauft, ja, erneut nicht über den Markt, erneut an L'Oréal. Die haben die Aktien zurückgekauft und dann entsprechend eingezogen. Erlös damals rund 9 Milliarden Euro, die Nestlé dann seinerseits in Aktienrückkäufe gesteckt hat, kein so gutes Geschäft war für die Aktionäre, denn seit Ende 2021 ist der Nestlé-Kurs eben von über 125 auf zeitweise unter 80 Franken abgebröselt. Gleichzeitig aber, Nestlé ist nach wie vor mit 20% an L'Oréal beteiligt, ist also zweitgrößter Aktionär nach den Bettencourt. Und dieses Paket, was Nestlé da hat, das ist immerhin aktuell umgerechnet rund 40 Milliarden Euro wert. Also deckt damit 20% der Marktkapitalisierung von Nestlé. Und außerdem gibt es Dividende. Ja, also ist jetzt nicht bei L'Oréal so wahnsinnig viel. Man schüttet traditionell weniger als die Hälfte vom Gewinn aus. aktuelle Dividendenrendite unter 2%, aber dafür Dividendenfluss von L'Oréal immer sehr stetig. In den vergangenen 30 Jahren hat es nur ein einziges Jahr gegeben, in dem man die Dividende nicht erhöht hat, und das war das Corona-Jahr 2020, wo man die Dividende einfach mal konstant gehalten hat. Aber Anfang Mai gab es wieder ein richtig ordentliches Plus jetzt. 7 Euro je Aktie, noch 6% mehr als im Jahr zuvor. Und jetzt kommen wir zu dem Blick aufs Ganze. Das 2,5-fache dessen, was es vor 10 Jahren an Dividende gab. Also wirklich eine langfristige Dividendenwachstumsstory bei L'Oréal, von der ein Unternehmen natürlich besonders profitiert, und das ist dann wieder Nestlé. Also dieses Jahr haben die dann nach der Hauptversammlung von L'Oréal einen Dividendencheck über 750 Millionen Euro umgerechnet bekommen. Ne? Und das, wenn man sich jetzt den Franken-Cashflow von Nestlé anschaut, sind immerhin dann auch 7,5% dessen, was sie machen. Und das ist etwas, was nicht ihr Stammgeschäft ist. Also guter Deal.
Hört sich auf jeden Fall gut an und ist ein schöner Scheck, den man sicherlich gerne entgegennimmt. Aber es gibt ja auch noch ein anderes Goodie sozusagen, das Loyalty-Bonus-Programm von L'Oréal.
Ja, also wenn man ein bisschen mehr Dividende haben will, nämlich 10% mehr, also dieses Jahr 7,70 Euro statt nur 7 Euro. Und wenn man also Mitglied in diesem Shareholder-Club sein möchte und diese Informationen auch bekommen möchte, von denen ich eben gesprochen habe, dann muss man seine Aktien umtauschen in registrierte Stücke. Man muss sie 2 Jahre lang im Depot halten. Und dann gibt es eben diese 10% Treuebonus obendrauf. Das kann man über einen Broker veranlassen. Heißt halt, also wenn man dann verkaufen möchte, dann muss man das erstmal wieder zurückgängig machen. Das dauert auch ein bisschen, ist auch nicht jedermanns Sache. Aber es ist bei vielen französischen Unternehmen eben so ein Thema, dass man sagt, liebe Leute, wir wollen, dass ihr euch langfristig engagiert, dass ihr nicht impulsgetrieben verkauft, sondern einfach buy and hold macht. Und wenn ihr mal raus wollt, müsst ihr euch das dann sowieso ein paar Wochen überlegen. Und dafür geben wir euch einen Bonus in Form von 10% Dividende. Das ist hier eine wirklich positive Sache im Sinne der Aktionärskultur. Man muss das nicht machen, aber wenn man sich langfristig an einem solchen Unternehmen beteiligen möchte, ja, so wie Warren Buffett, dass er sagt, bevorzugter Haltehorizont ewig, dann kann man das tun. Und wenn man dann irgendwann im Investment Case feststellt, oh, nee, also das geht jetzt doch nicht mehr auf, dann muss man es ja nicht impulsgetrieben machen. Oh, heute habe ich es festgestellt, morgen drücke ich aufs Knöpfchen. Ja. Dann hat man ja auch Zeit, aus diesem Club rauszugehen. Aber es ist natürlich schon auch ganz, ganz ordentlich, wie sich das läppert. Ich habe gerade gesagt, Dividendenrendite ist jetzt nicht super hoch, 1,88%. Aber wenn wir jetzt mal auf die letzten 30 Jahre wieder gucken, hast du in Summe halt eben doch 68 Euro an Dividende bekommen. Ne? Und 10% drauf sind nochmal 6,80 Euro. Und das mal in Relation zu einem Kurs, der eben vor 30 Jahren unter 20 war, sieht man doch, da hat sich allein durch die Dividende die Aktie mehrfach refinanziert.
Lass uns doch genau jetzt das machen, Christian. Ich bin schon gespannt, weil jetzt kommt natürlich der super interessante Part, die Entwicklung der Aktie.
Ja, die Entwicklung der Aktie ist großartig, ja. Also gucken wir hier auf diese 30 Jahre. Es ist in Europa immer so ein Thema, auf Charts zu kommen, die in den 60er Jahren starten. Teilweise gibt es ja nicht mehr bei den Unternehmen ordentliche Aufzeichnungen. Und ja, deswegen gucken wir auf die 30 Jahre seit 1995. Seit meinem Abitur hat sich die Aktie tatsächlich verzwanzigfacht. Nur allein der Kurs. Und wenn wir das mit dem CAC 40, dem französischen Leitindex, vergleichen, der ja auch ein Kursindex mal primär ist, dann ist das besonders ordentlich, denn der hat sich nur vervierfacht. Allerdings muss man sagen, boah, verzwanzigfacht hört sich alles toll an. Ja, aber diese Zeit kann man jetzt auch einteilen, so in drei Abschnitte. Ja, die zweite Hälfte der 90er waren für L'Oréal großartig, eine Verfünffachung in 5 Jahren, obwohl es keine Tech-Aktie war, aber eben hochqualitative Aktie, sehr, sehr gut gelaufen. Danach allerdings, wie bei sehr vielen Aktien, ein verlorenes Jahrzehnt. Auch hier keine Tech-Aktie, aber trotzdem von Anfang 2001 bis Mitte 2012 per Saldo nicht vom Fleck bewegt. Allerdings heftige Schwankungen. Es gab zwei geharnischte Börsenkrisen, denen sich auch L'Oréal an der Börse nicht entziehen konnte. Jeweils 40% Rücksetzer, also die Nerven wurden kräftig strapaziert. Und erst ab 2012 dann der nächste Aufwärtstrend, die nächste Verdreifachung. Ja, und seit Ende 2022 pendelt der Kurs jetzt zwischen 300 und 450 Euro. Also, was man darin sieht, selbst die Aktien großartiger Unternehmen, und da ist ja bei L'Oréal nach allem, was wir jetzt gesagt haben, kein Zweifel, laufen eben nicht wie an der Schnur nach oben, sondern zeigen unter Umständen erhebliche Rücksetzer, lange Durststrecken. Und wenn man dann irgendwie so einen Ten-Bagger erreichen will, was über die Zeit eben auch mit solchen Aktien geht, da muss man nicht immer die Hot Stocks aus dem Tech-Bereich haben. Naja, da muss man diese Durchstrecken mit einem soliden Investment-Case eben durchhalten.
Die Treue dann auch beweisen, die dann eben im Club dann sozusagen ja auch nochmal mit dem Bonusprogramm belohnt wird. Aber ein besonderer Einschnitt, du hast es eben so ein bisschen gesagt, im Aktienkurs ist dann auch 2020 gewesen, die Corona-Pandemie, klar. Viele Industrien, viele Unternehmen haben sich da entsprechend dann ja auch schwer getan. Wir haben eine komplett neue Situation gehabt. Wie kaufen wir ein? Wie beziehen wir unsere Produkte? Und Umsatzrückgang natürlich klar. Man hat irgendwie, Geschäfte wurden geschlossen, waren nicht mehr verfügbar, sozusagen, es konnte nicht mehr eingekauft werden. Man musste erstmal überhaupt umschalten auf noch mehr digital, noch mehr online. Ich hatte eingangs vorhin gesagt, wie sie mittlerweile aufgestellt sind. Ich glaube, der Mix, der ist ja richtig dann auch rund um die Corona-Pandemie vorangetrieben worden, dass man auch gesagt hat, wir halten daran fest, wir wollen eben teilweise eigene Shops. Wir gucken, dass wir gut gelistet sind in den digitalen Shops, weil auch da, ich bin mir sicher, mit Douglas, die Shop-Apotheke und Co. werden sie gute Deals haben, genauso wie die guten Plätze in den Supermärkten, die sie ja belegen, weil sie eben entsprechend diese Macht haben. Dennoch brauchte das, und das hat sich auch bemerkbar gemacht, mit dem Aktienkurs, der fiel erstmal stark zurück, hat sich aber dann ebenso vieles anderes schnell erholt. Und gerade eben dadurch, dass man gesehen hat, das Unternehmen ist schnell dran, baut die digitalen Vertriebskanäle auf und hat sich dann ja eben auch sozusagen den Gewohnheiten der Menschen dann entsprechend angepasst.
Genau, und man konnte das ja auch dann schnell aufbauen, denn L'Oréal hat das Ganze aus einer Position der finanziellen Freiheit machen können. Denn das Unternehmen hat eben nicht nur ein großartiges Geschäft, großartige Marge, sondern auch eine sehr saubere Bilanz. Also 4,4 Milliarden Schulden netto, da würden wir jetzt wahrscheinlich privat sagen, naja, schon ganzer Batzen. Ja, ist in absoluten Zahlen ordentlich, aber L'Oréal hat letztes Jahr einen Free Cashflow von 6,6 Milliarden Euro gemacht. Das heißt also mal, über den Daumen reichen 8 Monate Geschäft momentan aus und sie könnten die kompletten Schulden abbezahlen. Das ist eine sehr, sehr komfortable Situation. Und wie einschneidend Corona war, kann man auch tatsächlich in den Zahlen ablesen. In diesem Jahrtausend hat L'Oréal nicht nur jedes Geschäftsjahr sowieso ganz klar mit Gewinn gemacht, abgeschlossen. Sie haben die Nettomarge insgesamt von 7% auf 14% verdoppelt in den letzten 25 Jahren, und zwar relativ kontinuierlich. Und sie mussten nur 3-mal einen kleinen Rückgang auf Jahresbasis beim Gewinn hinnehmen. Und das war eben einmal 2008, 2009 in der Finanzkrise, also auch das Verbrauchersentiment schockgefrostet war. Und dann 2020, da gab es dann einen kleinen Einbruch, weil eben das Handelsgeschäft weggebrochen ist. Aber wenn man dann guckt, wie es dann 2021 sah, hat man gesehen, das haben sie alles wieder nachgeholt. Also auch nochmal in dieser Sondersituation der Beweis für eine ganz besondere Unternehmensqualität. Aber, Katharina, wir wollen nicht so tun, als wenn alles sauber wäre. Nur sauber wäre und alles nur ganz weiße Weste wäre. Ein paar Flecken haben wir schon gefunden, die braune Vergangenheit, aber es gibt noch mehr. In jüngerer Zeit 2 handfeste, nennen wir es mal doch Skandale. Eines ging ein bisschen länger, anderes war ein bisschen mehr für die Yellow Press. Lass uns erstmal zu dem Thema Tierversuche kommen. Das war ja für L'Oréal ein Unternehmen, was so stark in der Außenwirkung aktiv ist, schon ein Thema, als dann in den 80er und 90er Jahren der Tierschutz viel stärker ins öffentliche Bewusstsein rückte und dann auch solche Organisationen tatsächlich nicht nur kritisiert haben, sondern zum Boykott aufgerufen haben.
Also richtig stark. Peter ist da wirklich auch unglaublich aktiv geworden, hat L'Oréal auf die Do-Test-Liste gesetzt, und weil eben entsprechend auch publik geworden ist, das Unternehmen verkauft ja auch in China. Und in China ist nun mal der Fall, dass dort alle möglichen Produkte an Tieren getestet werden. In Europa und in anderen Ländern ist man schon lange davon abgerückt. L'Oréal auch schon Jahre, bevor es Vorgabe war, dass man nicht mehr an Tieren testen sollte, hat er auch Abstand von genommen, hat sich aber dennoch weiterhin für den Vertrieb in China entschieden. Und dort gibt es eben die Pflicht, dass man an Tieren testet, und somit sind sie da weiter reingerutscht. Und das ist auch, ich habe auch online noch mal so ein bisschen geguckt, gibt es viele verschiedene Videos auf YouTube, was einige dann auch wirklich bis heute noch stark kritisieren, weil sie eben sagen, wenn man ein komplettes Commitment dazu hätte, würde man eben auch den Rückzug vom Markt machen, was aber auf der anderen Seite auch wieder ein riesengroßer entsprechend ist.
Und heute, in Zeiten von Social Media und YouTube, sind solche Themen natürlich für ein Unternehmen noch viel kritischer, als das in den 1980er und 90er Jahren waren, wo solche Initiativen gar nicht aus eigenen Kräften heraus diese massenbreite Öffentlichkeitswirkung erzielen konnten. Aber L'Oréal hat sich zumindest mit einem sehr klaren Bekenntnis zu vielen Nachhaltigkeitsstandards herausgewunden. Sie haben einen ganz guten Weg darin geschafft, auch ihre Werte entsprechend zu kommunizieren, hängen allerdings generell auch bei Nachhaltigkeitszielen nicht immer so 100% bei dem, was sie sich vorgenommen haben, aber manchmal ist ja auch...
manchmal muss man auch ambitioniert sein.
Genau, manchmal ist der Weg das Ziel. Ja, es gibt ja auch dann Nachhaltigkeitsinitiativen bei der Verpackung, wollen wir auch nicht vergessen. Ja, diese Kosmetikverpackung, allein also mein kleines Fläschchen mit der Pumpe dran, wo meine hydrierende Anti-Age-Creme rauskommt, das ist also natürlich erstmal unglaublich viel Plastik, weswegen sich L'Oréal auch dafür einsetzt, zum Beispiel PET wieder zu verwenden. L'Oréal ist Partner und übrigens auch Mitaktionär von einer Firma, die du vielleicht auch kennst, weil du sie auch im Scalable Broker handeln kannst, nämlich Carbios aus Frankreich, ein börsennotiertes Venture-Startup, die eben genau sich dem Thema Plastikrecycling verschrieben haben. War auch mal so eine Hype-Aktie 2021. L'Oréal ist in diesen ganzen Versuchen, das jetzt auch mal aus dem Forschungs- in das Fabrikniveau zu kriegen, beteiligt. Ja, leider gibt es da, wie so oft bei solchen Projekten, Verzögerungen. Aber man kann schon sagen, die tun was. Bisweilen entstand allerdings der Eindruck, dass man auch etwas dafür tun möchte, dass man in der bunten nicht nur im Anzeigenteil vorkommt, sondern im redaktionellen Teil. Es gab eine Geschichte um Liliane Bettencourt, um einen jungen Fotografen, um die Tochter von Liliane, Françoise, in die dann irgendwie dann auch noch der ehemalige französische Staatspräsident Sarkozy verwickelt war. Katharina, also führ uns ein bisschen durch diese Geschichte durch, die ja so ein bisschen auch an der Börse für Verstimmung gesorgt hat über mehrere Jahre, ja. Weil man hat gesagt, also wenn bei einem so großen, so großartigen Unternehmen solche Verwicklungen bei der Großaktionärin stattfinden, naja, das kann am Ende nicht gut sein für die Aktien, weil vielleicht irgendwann mal Zeug auf den Markt kommt. Erzähl uns was.
Wir sprechen von der Bettencourt-Affäre, wie sie von der Presse getauft wurde. Und sie hat ganz viele Seiten. Da ist unglaublich viel passiert. Und deshalb versuche ich das Ganze mal so ein bisschen zusammenzufassen. Was ist eigentlich wichtig? Die Hauptakteure hast du eben genannt. Es geht um Liliane. Sie hat Bekanntschaft gemacht mit einem Fotografen, François-Marie Barnier. Der hat sie abgelichtet bei ihr zu Hause im Haus. Ist auch ein Fotograf der Stars und Sternchen. Jean-Paul Gaultier soll ihn gekannt haben. Er soll super gut vernetzt gewesen sein. Und es entwickelte sich zwischen den beiden wirklich eine tiefe Freundschaft. Man muss dazu so ein bisschen wissen, François ist ein lauter Typ, unterhaltsam. und überhaupt nicht angepasst und passt gar nicht in das Umfeld, in dem Lilianne lebt. Also er soll sogar mal einfach bei ihr in den Garten reingegangen sein und dort einfach mal gepinkelt haben. In Busch kann man sich in diesem schönen...
Es kommt in besten Kreisen vor. Also es gab einen Prinzen von Hannover, der gegen den deutschen Pavillon bei der Expo in Hannover im Jahr 2000 uriniert haben soll und seitdem Prinz Pippi hieß. Du weißt, das war die Zeit, da war ich noch beim Friseur.
Da hast du noch die Magazine noch die gelesen. Ja. Aber das passierte natürlich da hinter den verschlossenen Türen und die für Lilianne auch eben so verschlossen waren. Sie galt so ein bisschen als gelangweilt, depressiv. Irgendwie war da nicht so viel los. Und er hat dann einfach eben entsprechend diese Frische in ihr Leben gebracht. Und diese Freundschaft hat dann auch mit sich gebracht. Die beiden sind gereist. Und wenn sie sich neue Dinge gekauft hat, hat François sie beraten und hat dann auch eben so ein bisschen, hat sich gefreut. Also Lilianne hat ihm Geschenke gemacht zu Beginn. Und dann ging es aber los, dass er auch Geschenke eingefordert hat. Und das war auch gar nicht so wenig. Und über die Zeit hinweg, also es war ein längerer Zeitraum, kam dann auch schon mal vor, dass er vor einem Treffen mit Lilianne die Sekretärin angerufen hat und gesagt hat, aber stell bitte sicher, dass sie das Scheckheft mit dabei hat. Also, damit sie nochmal einen Scheck ausstellen kann. Oder eben aber auch, dass er die Buchhalterin nochmal angerufen hat und um Geld gebeten hat. Das sind wirklich Dinge, dass er wirklich proaktiv da teilweise reingegangen ist. Also insgesamt soll er knapp, und jetzt müssen wir uns kurz festhalten, wir haben schon über hohe Summen hier gesprochen, knapp 1 Milliarde Euro von ihr erhalten haben. Unterschiedliche Dinge. Kunst, Geld, teilweise, also die Quellen sind da auch nicht immer alle gleich übereinstimmt. Teilweise sagen auch manche, da war noch eine Insel mit dabei, eine Lebensversicherung und. Also diese Summe ist schon wirklich Wahnsinn. Und so ein bisschen die Spitze des Ganzen ist, dass eine Angestellte mal mitgehört haben soll, dass er Lilianne auch gebeten hat, adoptiere mich. Da muss man sich jetzt mal fragen, was wäre dann passiert?
Und da war es für die Börse dann auch irgendwo relevant, als das rauskam, ja.
Weil das Thema Erbfolge dann auch entsprechend mit eben beeinträchtigt gewesen
aber
wäre.
Die Tochter Françoise hat dann nicht einfach zugeschaut, wie Mutti das Erbe verschleudert hat.
Genau, also die hat sich dann 2008 entschieden, das Ganze dann zur Anzeige zu bringen, weil sie gesagt hat, okay, das geht hier entsprechend nicht weiter. Und dann kam eben einiges ins Rollen. Nicht nur, dass dann rund um die Beziehung und im Privatleben, weil eben die Familie sonst schon und gerade auch Françoise, die Tochter, sehr zurückgezogen gelebt hat. Es kam dann auch zutage, dass einer der Angestellten, einer der Butler, über einen längeren Zeitraum Gespräche von Lilianne mit abgehört hat. Und diese Tapes sind dann auch mit ans Licht gekommen. Und dann gab es nicht auf einmal nur noch die Affäre, womit man dann auch mit den Tapes teilweise zeigen wollte, was Barnier, wie er Lilianne beeinflusst hat, sondern auf den Tapes kam dann auch noch zutage, dass es ums Thema Steuerhinterziehung ging. Ein Journalist, den ich mir angeschaut habe, sagte, das Ganze, wenn man sich das angehört hat, war er so ein Reiseführer für Steuerflüchtlinge. Und insgesamt kam dann raus, dass dann über 100 Millionen Steuern hinterzogen worden sind durch halt eben nicht deklarierte Schweizer Konten, eine Insel, die auf den Seychellen über eine Stiftung in Liechtenstein gekauft wurde und. Und der Skandal ging hoch bis in die Politik, weil es gab nicht nur Gelder, die sozusagen versteckt worden sind, sondern auch, es wurde dann gesagt, es wurden Gelder verteilt in die Politik. Zum einen Eric Wirth, der Finanzminister, französischer Finanzminister, und Nicolas Sarkozy, der von 2007 bis 2012 französischer Präsident war. Und da hieß es halt, die haben mehrfach unzulässige Gelder für den Wahlkampf erhalten. Wir haben ganz zu Beginn, haben wir gesagt, dieses Geflecht, diese guten Vernetzungen zwischen eben Eugène Schüller und der Politik. Lilianne ist damit aufgewachsen. Dort sind die Leute ein- und ausgegangen. Und es hieß, die haben dann halt eben entsprechend auch dann mal ihren Umschlag mitgenommen. Und 2021 wurde Sarkozy sogar verurteilt wegen Korruption und Vorteilsgewährung zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren. Und 2 Jahre wurden dann zur Bewährung ausgesetzt. Da ist er dann auch in Berufung gegangen und wurde dann aber zu der erneuten Haftstrafe von 1 Jahr verurteilt. Die Hälfte wurde auf Bewährung ausgesetzt. Und ja, er war damit der erste französische Präsident, der eben entsprechend verurteilt wurde. Auf jeden Fall spannend. Wie ging es mit den anderen Anschuldigungen vor, speziell gegen Barnier? Da wurde ursprünglich ausgesprochen 3 Jahre Haft, Geldstrafe über 350.000 Euro und 158 Millionen als Schadensersatz, die er zahlen sollte. Es wurden mit ihm noch 7 weitere verurteilt, weil eben nicht nur er alleine sich am Geld und sozusagen der Großzügigkeit bereichert hat. die auch im Mix kam. Liliane galt schon dann als dement später. Also es wurde eben entsprechend dieser Vorteil daraus gezogen. Teilweise wurden diese Strafen aber dann doch nochmal runtergebrochen oder eben aber auch fallen gelassen. Das wirklich, Christian, die Kurzfassung, weil wenn man da eintaucht, hat man nochmal ein ganz anderes Rabbit Hole und sozusagen.
Kann man einen eigenen Podcast machen.
Was irgendwie passiert ist, aber wie du es halt auch schön gesagt hast, das Ganze hat eben alle möglichen Medien. Das ist nicht nur in der bunten und in der Yellow Press, sondern das ist eben auf dem Stern, das ist weltweit, ist das durch die Presse gegangen und man hat sich gesagt, was hat diese Frau mit diesem Fotografen da jetzt angefangen? Und warum geht die Tochter, warum trägt die Tochter das jetzt so in der Öffentlichkeit aus? Ihr muss es ja irgendwie dann auch bewusst gewesen sein, aber sie hat sich wahrscheinlich gesagt, ihr ist es wichtiger, was eben am Ende dabei rumkommt. Und ich glaube doch, dass es dann auch eben ein entsprechend guter Schritt war, da sie eben dann, ja, das Ganze gut aufklären konnten. Die Steuerschulden übrigens, das haben sie bezahlt, sie haben alles offengelegt und wurden auch dann nicht weiter verfolgt. Das ist in Frankreich, haben sie gesagt, da können wir jetzt einen Strich drunter ziehen. Also alles eben einmal sauber gekehrt.
Drunter war dann der Strich unter dieser ganzen Geschichte, auch politisch mit dem Tod von Liliane Bettencourt 2017, ja, und an der Spitze dieser Familienholding, die ja eben nach wie vor 33% Anteil an L'Oréal hat, steht seither Françoise Bettencourt, die damit auch gleichzeitig die reichste Frau der Welt ist. Also der Bloomberg Billionaires Index, den du übrigens öffentlich einsehen kannst, ja, bloomberg.com/billionaires und die reichen Liste, die täglich aktualisiert wird auf Basis der Aktienkurse, ja, die führt Françoise mit 90 Milliarden Dollar auf Rang 19. Und sie war, wie ihre Mutter, schon lange Zeit Mitglied des Verwaltungsrats. Die Mutter war natürlich dann irgendwann rausgegangen, hat dann an die Tochter übergeben, noch als alles wunderbar war. Aber Françoise hat sich auch schon 2025 zurückgezogen und an ihren Sohn Jean-Victor Meyers übergeben, der jetzt dort die Interessen der Familie wahrnimmt. Also wir sehen auch da diese Kontinuität. Man greift nicht in das Management ein, sondern führt das Unternehmen aus dem Verwaltungsrat heraus in den großen Linien, überlässt aber das Tagesgeschäft den familienfremden CEOs.
Genau. Und aktuell ist das Nicolas Hieronymus. Er ist seit 2021 CEO von L'Oréal Paris. Ist schon seit über 30 Jahren im Unternehmen tätig und wir haben ja vorhin schon gehabt, die in der langen Geschichte, sie hatten noch nicht viele Chefs in den jetzt über 114 Jahren Geschichte, erst der sechste an der Spitze, dementsprechend dort auch viel Ruhe, Konstanz. Hieronymus war vorher in den Bereichen Marketing, Produktentwicklung tätig und ja, ihm liegt auch wohl das Thema Nachhaltigkeit sehr am Herzen. Du hast es vorhin eben mit Initiativen genannt. Dort bringt er sich ein und führt die Geschicke des Unternehmens heute, was wir auch in vier Sparten aufteilen können.
Ja, im Grunde haben wir diese einzelnen Sparten schon angesprochen, aber wir können es ja nochmal kurz aufsummieren. Es gibt zwei Sparten, die etwa gleich stark sind mit so einem Umsatzanteil von 36-37%. Das sind einerseits die Consumer Products, wie man das nennt. Das sind dann eben Marken wie die Basismarke L'Oréal Paris, wie Garnier, wie Maybelline. Das ist das, was es in Drogerien, in Supermärkten, bei Discountern gibt, sozusagen die Basisprodukte, gute, aber eben erschwingliche Schönheitspflege. Das waren noch 2010 50% vom Geschäft dieses Brot- und Butter-Business sozusagen. Aber man hat seither eben diesen zweiten Arm aufgebaut, noch stärker, den man schon mit Lancôme begonnen hatte, also Luxus. L'Oréal Luxe nennen sie es auch und das sind dann eben Marken, die eben in Parfümerien, in gehobenen Kaufhäusern sowie sehr gerne auch in den Duty-Free-Shops am Flughafen feilgeboten werden. Und das sind so die diese ganzen Innovationsluxus-Themen. Ja, da sind wir, na klar, bei Lancôme, da sind wir bei Kiehl's, Biotherm Urban Decay als moderne Marke und auch dann teilweise Lizenzgeschäfte wie für Yves Saint Laurent. Und da hat man wirklich in den letzten 15 Jahren kräftig sowohl durch Akquisitionen als auch organisch zugelegt. Das waren nämlich vor 15 Jahren nur 25% Anteil und jetzt eben gleichberechtigt mit Consumer Products auf einem Niveau 35-36% vom Umsatz. Dann gibt's dazu noch den, ja, nennen wir es mal Beifang. Wir haben ja schon ganz am Anfang darüber gesprochen, so der erste Vertrieb war B2B an die Profis, sprich an die Friseure, also Professional Products, Kerastase, Redken, L'Oréal Professionnel. Dieses Geschäft gibt es natürlich nach wie vor. Das wächst jetzt nicht großartig, was den Anteil angeht. Da ist man so stabil bei 10% Anteil, aber ist natürlich auch sehr wichtig, insgesamt in der Vernetzung des Unternehmens, um zu sehen, okay, was ist dort bei diesem Basisprodukt Haare wirklich gefordert, auch von den Kundinnen und Kunden über die Friseurinnen und Friseure. Und da gibt es ja auch eine ganze Reihe Ausbildungsprogramme, wo L'Oréal wirklich versucht, die Friseurinnen und Friseure an sich entsprechend zu binden. Und dann haben wir einen vierten Bereich, ja, da haben wir schon so ein bisschen drüber gesprochen, da wird es dann medizinisch, zumindest dermatologisch, nicht so stark wie bei Galderma, aber eben diese dermatologische Wirksamkeit, Verbindung mit kosmetischer Pflege. Das sind momentan nur 16% Umsatzanteil, ist aber das Geschäft, was am stärksten wächst. Den Umsatzanteil hat man da verdoppelt. Und da reden wir dann über La Roche-Posay beispielsweise, über Vichy. Das sind die Marken, die diesem Bereich so zugeordnet werden. Wir sehen also, wir haben bei L'Oréal die komplette Kette der kosmetischen Bedürfnisse, ja, was die Produkte angeht, aber wir haben vor allen Dingen auch den kompletten Fächer der Zielgruppen, ja, von den Basisprodukten bis hin zu den luxuriösen Produkten, das Ganze dann nochmal eingebettet in diesen Gesundheitskontext, sodass es wirklich für jede Kundin und jeden Kunden etwas gibt. Und das zeichnet ja Markenartikel auch sonst aus. Sehen wir beispielsweise auch bei Procter & Gamble. Du kannst bei Procter & Gamble beispielsweise Zahnbürsten, sehr günstige Zahnbürsten kaufen, die du nach 4 Wochen wegschmeißt, ja, aber du hast halt eben auch die High-End-Ultraschall-Zahnbürste gekoppelt mit der App. Und das heißt, dass man natürlich nicht nur Zielgruppen abwechselt, abdeckt, sondern auch mit den Kundinnen und Kunden mitwächst, die sich ja auch von ihren Bedürfnissen her entwickeln.
Total. Und wenn man sich jetzt mal in den Supermarkt oder in die Drogerie stellt, mal in Gedanken vor so ein Regal, wo es eben Haarpflegeprodukte gibt, da muss man schon mal ein paar Schritte gehen, nach links und rechts, bevor man dann auch nochmal auf andere Marken kommt. Und auch wenn man hoch und runter guckt, da wird halt einiges abgedeckt. Und genauso ist es ja auch in den Apotheken, La Roche-Posay, Vichy, du hast es gerade genannt, sind dann ja eben entsprechend Marken, wo man auch, also wenn ich in meine Apotheke des Vertrauens gehe, sind da zwei große Wände, wo es eben sehr präsent ist und man eben entsprechend diese Marken findet.
Ja, gleichzeitig wollen wir natürlich nicht so tun, als wenn bei L'Oréal alles in Butter wäre. Ja, auch das beste Unternehmen ist natürlich mit Herausforderungen konfrontiert. Und das ist so mal unser Abschluss, den wir machen wollen. Denn wir gucken natürlich auch immer drüber, was sind Themen, die im Rahmen eines Investment Case vielleicht besondere Aufmerksamkeit verdienen, wo man sagen muss, okay, das sind Herausforderungen. Hat das Unternehmen dafür Lösungen? Kann man da wirklich Buy and Hold im Shareholder-Loyalty-Programm machen? Oder sollte man eher sagen, Vorsicht, lassen wir vielleicht doch mal lieber. Und da haben wir uns 3 Themen nochmal speziell rausgegriffen. Ein Thema, ja, das ist bei allen Konsumartiklern eigentlich das Fokusthema China. L'Oréal war ja relativ frühzeitig in China dabei, 1995, dann mit aggressiver Expansion, mit unterschiedlichen Marken. Und das hat sich ja nun wirklich auch die letzten 30 Jahre in Summe sehr, sehr gelohnt. Allerdings stellen wir ja fest, dass in China die Konsumentinnen und Konsumenten nicht nur zurückhaltend sind momentan, weil es vielleicht gerade wirtschaftlich mal nicht so gut läuft, weswegen die Umsätze ja auch bei den Luxus Herstellern deutlich runtergehen, sondern dass wir eine gewisse Entfremdung zwischen den Chinesen und den westlichen Marken sehen, sondern dass man sich in vielen Fällen eigentlich auch mit den heimischen Marken zunehmend wohlfühlt, gerade weil sie von der Qualität stark aufgeholt haben, weil da natürlich auch eine Portion Nationalismus drinsteckt, was sagen wir, durch die geopolitischen Verhältnisse, durch die Spannung, Handelskrieg und so weiter, sogar natürlich mit Blick auf amerikanische Unternehmen, nochmal zusätzlich verstärkt wird. Aber wo L'Oréal auch merkt, okay, dieser Wachstumstrend, den wir über Jahre gesehen haben, der läuft jetzt nicht mehr so easy.
Ja, weißt du zufällig, wie stark der Einfluss vielleicht auch von Japan auf den chinesischen Kosmetikmarkt ist? Weil Japan ist ja wirklich... Ja. Also Haarspa, Skinspa, also was es da nicht alles gibt, und die sind ja wirklich super entwickelt. Da gucken wir ja hier in Deutschland wirklich drauf und sagen so, wow, was kommt da? Was machen die alles?
Ja, ist natürlich, die japanischen Unternehmen sind dort auch sehr stark präsent gewesen, aber auch da sehen natürlich die Chinesen, da gibt's vieles, was sie auch können.
Ja.
Und gerade auch mit Blick auf Japan, wenn wir über Nationalismus sprechen, haben wir in China auch eine offene Front. Also insofern wird das ein Thema, ob inwieweit man das überhaupt an dieser Stelle gedreht bekommt. Ja, oder ob man nicht sagen muss, okay, in China, das Geschäft wird nicht aufhören. Ja, aber es wird nicht zu den alten Wachstumsraten zurückkehren, die man gesehen hat. Was für L'Oréal heißt, man muss dorthin, wo man weiteres Wachstum findet, und das beantwortet L'Oréal mit einem Akronym, nämlich SAPMENA, also Südostasien, Pazifik, Nahost, Nordafrika. Das ist diese SAPMENA-Region, die tatsächlich 2024 der Fokus von L'Oréal beim Capital Markets Day war. Da drehte sich alles drum. Da sieht man eben das große Wachstum. Klar, also 40% der Weltbevölkerung leben da. Vor allem ein großer Anteil Millennials und Gen Z mit steigender Kaufkraft. Die sind extrem digital affin, auch was soziale Medien angeht. Und man hat dort schon einen Status als Marktführer in einigen relevanten Märkten erreicht, eben nicht nur in Indien. Und man geht davon aus, dass man den Umsatz hier 2030 verdoppeln kann, bis 2030 verdoppeln kann. Und momentan ist man hier aber immerhin auch schon bei einem Anteil von 9%. Also das ist nicht mikroskopisch. Das heißt, die China-Herausforderung sieht man, aber man hat sich was überlegt.
Gibt ja aber auch noch weitere Herausforderungen, wenn man mal so auf den aktuellen Markt schaut. Die Influencer-Marken sozusagen, oder eben auch Handelsmarken als Influencer-Brands. Und wir haben uns da jetzt mal ein Beispiel rausgesucht, weil da sehen wir ja nun wirklich einige am Markt. Wir sehen eben Influencerinnen, Influencer, die haben eine große Reichweite aufgebaut und sagen, okay, was machen wir jetzt? Und für viele, für die das Thema Beauty eine Rolle spielt oder die auch wissen, wie wir stehen für einen bestimmten Schönheitsstatus, liegt es natürlich nahe, eben solche Marken dann auch ins Leben zu rufen, so auch für Hailey Bieber. Die hat 2022 die Marke Rode gegründet, nur 10 Produkte rausgebracht, wirklich super minimalistisch, und hat damit schon $212 Millionen Umsatz erzielt in 2024. Was ich sagen würde, mal ordentlich ist, wird aber auch eben ihrer starken Followerbase sicherlich zugetragen sein und dann eben der Stärke, dass sie dann ja auch gute Platzierungen macht. Rode wurde gerade von Elf Beauty für $800 Millionen und plus $200 Millionen Earnout übernommen.
Schon wieder eine Börsenfirma.
Ja, schon wieder eine Börsenfirma.
Immer. Das Leben mit Aktien geht immer weiter.
Richtig. Aber das ist zum Beispiel, sowas passiert drumherum um L'Oréal. Also L'Oréal ist hier nicht inkludiert. Sie haben jetzt keine klassischen Influencer-Marken übernommen oder sind da jetzt auch sozusagen nicht gerade mit involviert.
Ist ja vielleicht auch ganz gut.
Ja, gehen ja auch
viele Risiken sind, viele
mit
sind
einher,
ja damit
weiß,
auch nicht so,
was mit Hailey
nicht so,
morgen passiert.
Ja, und viele sind ja auch damit nicht glücklich geworden, beziehungsweise haben überzahlt. Also wir erinnern uns an 1 Milliarde, die jetzt, ein anderer Bereich, aber Diageo gezahlt hat für den Tequila von George Clooney. Oder also LVMH hat jetzt mit Rihanna und Fenty Beauty auch nicht nur Spaß gehabt. Oder hier diese Champagnermarke von JZ, dieses Amont de Brignac oder sowas. Also verkauft sich jetzt auch nicht so gut, aber hat alles mal richtig Geld gekostet, ne? Ja. Jessica Alba, The Honest Company, hat es an die Börse gebracht, ja. Gut, da mussten die externen Anleger die Verluste tragen. Aber das ist ein heißes Thema. Was machst du? Du siehst die Bedrohung deiner eigenen Marken durch Influencer. Du siehst die Dynamik auch im Startup-Bereich. Gleichzeitig weißt du, naja, wenn du jetzt einfach so die Milliardenkeule rausgibst, hast du den einen weggekauft. Aber ne, der eine wird vielleicht dann nichts mehr. Du hast die Kohle versumpft. Aber es entstehen dann hier wieder drei andere Marken drumherum.
Genau, und ist ja auch die Frage, was machen vielleicht auch die Markengesichter? Also sind ja auch wirklich sehr, sehr prominente Menschen dabei, wo ja theoretisch auch ein Potenzial wäre, dass sie vielleicht auch in die eigene Richtung gehen könnten. Aber was macht L'Oréal? Sie versuchen dann halt eben bei den entsprechenden Markenakquisitionen zu machen und eben dort, wo sie das jüngere Publikum haben, sozusagen nochmal diese Influencer-Base bei der Marke Used to the People. Und eben, sie haben ein Creator-Programm, L'Oréalista, da versuchen sie dann halt eben irgendwie wirklich dann auch nochmal eine Plattform dann zu bieten. Es ist natürlich dann jetzt spannend, wie sie sich da weiter verhalten. Bleiben sie eher zurückhaltend? Beobachten sie das Ganze? Oder steigen sie dann auch ziemlich mit ein? Das ist die Frage.
Kommt natürlich auch dazu, also mit Akquisitionen auf diesem Niveau ist es jetzt nicht mehr ganz so einfach. Ja, weil ich meine, wenn du 40 Milliarden Euro Umsatz hast, also genau 43, und du übernimmst jetzt eine Firma, die total wächst und super erfolgreich ist, aber die am Ende 200 Millionen Umsatz machst, ja, das merkst du nicht. Das ist am Ende eine Rundungsdifferenz. Ja, und das heißt also, dieses Wachstum in der Akquisition, das wird schwieriger. Da brauchst du dann entweder schon ganz dicken Brocken mit erheblichem Risiko. Ja, also wenn die jetzt, was weiß ich, eine Elf Beauty übernehmen würden, wobei, also das ist jetzt keine Übernahmespekulation, aber es wäre jetzt ein Name, wenn man sagt, okay, man verlängert das Richtung Parfum, dann ist man bei einer Coty. Passt aber irgendwie von der Kultur dann auch nicht so bei L'Oréal rein. Also es wird schwierig mit solchen Übernahmen, und es ist wahrscheinlich da dann auch doch eher die Strategie zu sagen, man baut das organisch weiter auf. Insbesondere, weil man eben ja diese Influencer-Marken so schwierig einschätzen kann. Und man hat es ja auch im eigenen Stammgeschäft jetzt nicht ganz einfach. Denn ich meine, wir reden immer darüber, ja, also gecremt wird immer, und Lipstick-Index, ja, ist alles fein, in schlechten Zeiten macht man sich dann irgendwie ein bisschen mehr Schminke ins Gesicht. Das kleine Glück, alles schön, aber trotzdem sehen wir, das Konsumumfeld ist herausfordernd. Man hat auf Luxus gesetzt, nun ist aber eine Creme von irgendwie Lancôme nicht gleich ein Ferrari. Das heißt, es ist schon für jeder Mann und jede Frau, wo man sagt, okay, ich möchte mir mal was Besonderes leisten, irgendwie noch erschwinglich, aber dieses Besondere will man dann vielleicht in schlechteren Zeiten nicht mehr. Und wir sehen ja, wie sehr auch diese nachlassende Ausgabenbereitschaft sehr schnell eine Modemarke treffen kann. Wir haben das bei Hugo Boss gesehen, was jetzt auch nicht Luxus ist, sondern es ist Premium Lifestyle. Wir sehen es bei Kering, wo natürlich dazu kommt, dass Gucci eine Marke ziemlich verhühnert wurde. Aber es ist ein schwieriges, zyklisches Geschäft, und obwohl L'Oréal viele Basisprodukte anbietet, kann man nicht sagen, dass der ganze Umsatz defensiv ist.
Ich sehe da auch nochmal zwei Punkte, die natürlich dann aktuell auch kritisch sind. Ein Beispiel habe ich eben mit Rode genannt. 10 Produkte, minimalistisch aufgebaut, was ja teilweise ja auch im Beauty-Bereich Einfluss hält, dass eben nicht mehr so diese komplexen Formulierungen drin sind mit x Wirkstoffen, sondern wirklich sehr konzentriert. Da gibt es ja auch einige neue Marken, die speziell darauf reingehen. Und ein zweites Thema hat auch mit den Influencern zu tun. Die Transparenz, die mittlerweile bei den Verbrauchern herrscht, welche Macht auch teilweise die InfluencerInnen haben, die sich eben mal die Produkte angucken, die Empfehlungen aussprechen oder eben auch nicht Empfehlungen aussprechen. Das ist ja eben auch schon was dann eben passiert, wo natürlich auch L'Oréal entsprechend mitgehen muss, Transparenz schaffen und das dann auch mit in der Forschung wieder weiterentwickeln, was da eben auch nachgefragt wird.
Ja, und all das gilt natürlich umso mehr, als L'Oréal nach wie vor recht ambitioniert bewertet ist. Ja, also 28 mal die Erträge, die für 2025 erwartet werden, 30 mal Free Cashflow. In der Spitze haben wir sogar mal 48-fache des Gewinns gesehen als Bewertung 2021. Also das sind so Zahlen, die kennen wir eigentlich eher von Technologiewerten. Allerdings wachsen die halt mit zweistelligen Raten. Und das wird L'Oréal auch in einem Best-Case-Szenario nicht tun, sondern da reden wir halt wirklich eher über, ja, wie in den letzten Jahren so 6-7% Umsatzwachstum, 9-10% Gewinnwachstum. Das ist schon eigentlich das obere Ende der Erwartungen. Das kann, wenn man diese Herausforderungen bedenkt, auch mal schwieriger werden. Insofern sieht man ja ganz klar, an der Börse wird einfach diese exzeptionelle Qualität des Geschäfts bewertet. Diese besondere DNA, diese Verbindung aus Innovation, Akquisition und Marketing und Markenstärke. Das ist alles fein, aber für Kurssteigerung auf diesem Niveau erscheint die Luft relativ dünn. Nur, man darf auch nicht vergessen, ein Unternehmen, das auf diesem Niveau kontinuierlich abliefert, kann dann auch über sehr, sehr lange Zeiträume eine solche Bewertung halten. Also für L'Oréal-Aktionäre gibt es genügend Themen zu bedenken, genügend Licht und Schatten. Was war so dein wichtigstes Takeaway, deine spannendste Information, die du so aus unserer gemeinsamen Arbeit jetzt an diesem L'Oréal-Podcast mitgenommen hast?
Also ich bin nach wie vor beeindruckt, dass Eugène Schueller nicht nur dieser Chemiker gewesen ist, sondern halt auch wirklich in der Forschung, dass er Innovation vorangetrieben hat. Und immer wenn ich so Fotos von ihm gesehen habe und auch Bilder, Beschreibungen von ihm aus der Anfangszeit, konnte ich ihn mir irgendwie schwer als diesen Innovator vorstellen, der dann auch gesagt hat, ich möchte jetzt hier den Sonnenschutz rausbringen für die Menschen. Also er scheint dann auch wirklich ein gutes Umfeld gehabt zu haben. Und dass eben wirklich genau dieser Grundstein für das Unternehmen, wie es heute ist, dass es schon so lange verankert ist, dass eben auf der einen Seite viel Bewegung ist, aber trotzdem dennoch die Ruhe und diese Grundeckpfeiler schon so früh durch Eugène gelegt worden sind. Das finde ich auf jeden Fall stark beeindruckend.
Ja, also für mich war es wieder eine faszinierende Reise in die Geschichte eines Unternehmens, bei dem ich Aktionär bin, was aber vor allen Dingen mich wieder darin bestärkt hat, dass ich eine große Conviction zum Thema Aktien insgesamt habe, weil es eben, egal ob direkt in diversifizierter Form oder indirekt dann über einen günstigen ETF, die Form ist, sich an diesen unternehmerischen Erfolgen und Fortschritten zu beteiligen. War schön, dass du heute dabei warst und mit uns diese Geschichte durchgegangen bist. Wenn du weitere Anregungen hast, welches Unternehmen wir uns als nächstes hier im Podcast vornehmen sollen oder was wir bei Asset Class tun sollen, dann schreib uns doch gerne an podcast@scalable.capital oder in den sozialen Medien Scalable Capital oder auf meinem Account @cwröhl. Für heute vielen Dank. Und tschüss aus Berlin und tschüss, Katharina.